herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Capriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal habe ich mir Daniel Schreiber eingeladen. Bekannt durch Bücher wie Nüchtern über das Trinken und das Glück, Zeit der Verluste und aktuell Liebe, ein Aufruf. Diese Ausgabe ist wirklich außergewöhnlich, denn die Aufnahme fand im Mai 2026 live in der Berger Kirche in Stuttgart statt. Mit Publikum, das fröhlich bei den Quizfragen mitraten durfte. Daher ist die Folge auch etwas länger als sonst üblich und daher stelle ich den Autor gleich live in der Ausgabe vor. Was ich aber schon vorab verraten kann, ist, worum es bei Capriolen dieses Mal geht. Es geht darum, wie man die eigene politische Handlungsmacht wiederentdecken kann, um den Liebesbegriff bei Hannah Arendt. Es geht um den Aufruf, in die Gemeinschaft zu gehen und allen Menschen, auch politischen Gegnern, mit Menschlichkeit zu begegnen. Es geht um die Fahrbibliothek auf dem Dorf, um intergenerationale Traumata, die uns alle prägen und um das Denken, das immer in Bewegung bleiben muss, weil es sonst kein Denken ist. Es geht um die eigenen blinden Flecken im Leben, um den Tag als Zeiteinheit von Trauer und warum man es sich trotz allem gut gehen lassen muss. Und nun viel Freude beim Hören und beim Mitraten mit Daniel Schreiber und dem Stuttgarter Publikum. Auch von mir ein wunderbares und herzliches und warmes Willkommen hier in der Berger Kirche, ein ja ganz, ganz besonderer Ort. Ich war hier noch nie und bin jetzt schon tiefendurchwirkt, glaube ich, von dieser Stätte. Und danke auch nochmal sehr, sehr herzlich dem Literaturhaus Stuttgart und auch dem Kulturamt Stuttgart, dass wir hier sein dürfen. Und Sie und ihr habt es schon gehört, was wir heute Abend alles vorhaben. Vielleicht so viel nochmal vorweg. Eigentlich ist das sind die Capriolen ein rein digitales Format eines Podcasts. Das heißt, ich lade mir Gäste ein und die sind mir dann digital zugeschaltet und dann sprechen wir ganz, ganz lange und anschließend darf ich schneiden und all das. Also es ist eine große Premiere, dass wir hier A, in einer Kirche sind, B, dass wir Mitratende dabei haben, das seid nämlich alles ihr. Und insofern ist es auch ganz besonders von Angesicht zu Angesicht mit dem Gast zu sein heute Abend. Und damit darf ich dich sehr, sehr herzlich begrüßen. Lieber Daniel Schreiber, einmal deinen Applaus bitte.
Danke für die Einladung.
Bevor ich Daniel Schreiber vorstelle, möchte ich das Prinzip des Quizzes einmal verraten. Ihr habt alle zwei Fähnchen vor euch. Und das Besondere ist, ich werde gleich literarische Zitate vorlesen. Das sind kurze Sätze meistens aus dem literarischen Lesekosmos von Daniel Schreiber. Und werde fragen, ist das von A oder ist dieses Zitat von B? Und dann darf sowohl Daniel als auch ihr, als auch sie mitraten. Also A wäre das rosa Fähnchen, das ihr schwenken könntet. Und B wäre das regenbogenfarbige Fähnchen. Und Daniel Schreiber darf sich inspirieren lassen von diesen Antworten, aber kann es als Publikumsjoker werten oder auch nicht. Das ist ganz dir überlassen, lieber Daniel. Und ich habe 3,5 Quizfragen vorbereitet. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn über diese Quizfragen wollen wir ja in die Tiefe dessen stoßen, was AutorInnen so umtreibt, wie sie ins Schreiben kommen, warum sie über das schreiben, worüber sie schreiben, was sich vielleicht auch wie rote Fäden durch all diese Bücher zieht. Und deswegen werden wir wie eine kleine Werkschau heute auch bei Daniel machen. Und damit mag ich dich einmal ganz kurz vorstellen, Daniel, für alle die, die dich noch nicht kennen. Oder sicherlich kennen dich viele, sonst wärt ihr nicht hier. Aber du bist ein perfekter Gast für dieses Format, weil deine Bücher, deine Essays strotzen vor grandiosen Buchangaben hinten. Und ich weiß nicht, ob es auch euch so geht. Ich kaufe dann immer die Hälfte dieser Literaturtipps oder Literaturangaben aus dem Buch hinten draußen. Insofern bist du der perfekte Gast. Und du bist 1977 geboren in Mecklenburg-Vorpommern. Hast studiert in Berlin und in New York Literatur, Theaterwissenschaften, Slavistik und Performance Studies. Das ist ein ziemlich wilder Mix. Was hat dich da am meisten von geprägt, von diesen 4 Studiengängen? Einmal quer gefragt.
Die Komparatistik tatsächlich.
Ja.
Also das merkt man in Büchern auch an wahrscheinlich. Mhm. Und ich wollte immer schon schreiben und habe mich nicht getraut und dachte deswegen, ich studiere Literaturwissenschaft und mach das, näher mich dem Schreiben so an. Und ich glaube, so einen Moment davon habe ich immer noch. Aber erstmal danke, dass Sie alle hier sind und sich nicht vor dem Wetter abschrecken lassen haben. Also ich dachte, wenn es ein Open-Air-Event gibt, dachte ich, wir sitzen hier mit drei Leuten. Also danke, dass es ein paar mehr sind.
Nochmal ganz kurz in deine Biografie zu Ende erzählt. Du hast ganz lange auch journalistisch gearbeitet, hast für unterschiedliche Zeitungen und Magazine geschrieben, zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die Taz, hast zum Beispiel auch im Kunstbereich geschrieben, bei Monopol, bei der Weltkunst, darüber kommen wir vielleicht später auch noch zu sprechen, und hast dann in der Taz eine monatliche Kolumne gehabt, die hieß Nüchtern, und daraus ist 2014 auch dein allererstes Buch entstanden. Wie war denn dieser Weg vielleicht hin zu dieser, von der Kolumne hin zum Buch?
Ah, das ist eine gute Frage, auch weil es schon so lange her ist. Mhm. Das Buch hatte letztlich nicht wahnsinnig viel mit der Kolumne zu tun, mhm. sondern die Kolumne hat erstmal das Thema überhaupt aufgemacht. Mhm. Und ich war total dankbar, dass die Taz sich darauf eingelassen hat, diesem Thema Raum zu geben, weil es war. Also heute reden wir, glaube ich, mit sehr viel mehr Offenheit über Krankheiten wie Abhängigkeit. Wir reden mit sehr viel mehr Offenheit über Alkohol und Drogen. Und damals war das noch nicht so. Mhm. Also damals war das noch ein viel größeres Tabuthema. Und das ist jetzt, glaube ich, 12 Jahre her. Mhm. Und ja, und... Ja, ich überlege gerade. Also das interessanterweise war das Schreiben des Buches dann aber echt eine andere Erfahrung. Mhm. Und da unter anderem weil ich mir, weil im Grunde mit Nüchtern, also diese Art von Essay entstanden ist. Und ich habe mir überlegt, also wie bekomme ich die Lesenden dazu, sich wirklich selbst zu fragen, wie sie mit Alkohol umgehen, welche Rolle Alkohol in ihrem Leben spielt. Ob sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht haben, mit dem Trinken aufzuhören, mhm. Wie sie sich ihr Leben vorstellen. Mhm. Und ich wusste, es geht nicht, wenn ich A, journalistisch schreibe oder B, so professoral schreibe und Leuten sage, ja hier, so und so viele Krebsarten werden mhm. von Alkohol verursacht, wissen sie vielleicht nicht. Und ich wollte das die Lesenden wirklich was erfahren und beim Lesen etwas durchmachen, eine Erfahrung machen und damit auch den Raum für eine Selbstbefragung sich öffnen können. Und genau, und deswegen war das letztlich ein ganz anderer Schreibprozess als die Kolumne. Mhm.
Mhm. Und mehrere Bücher später sitzen wir sozusagen hier. Also es folgte Zuhause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen, im Jahr 2017. Allein 2021, die Zeit der Verluste, und gerade frisch erschienen im Herbst, Liebe, ein Aufruf. Ich heb das einmal hier in die Höhe. So sieht das aus. Über das werden wir jetzt gleich auch sprechen. Aber du musst uns vielleicht noch mal kurz erzählen. Du bist mit diesem Buch unglaublich viel unterwegs. Ich glaube, auch die nächsten Wochen habe ich auf deinem Social-Media-Account gesehen bei Instagram, ne? Ich glaube, es sind 20, 30 Lesungen. Und an welchem Moment ist man da? Weil es gibt ja diesen Moment des Schreibens, es gibt den Moment des Wartens, bis das Buch erscheint, und dann ist es da mit einem Tusch und dann ist man damit unterwegs. Wie geht es dir da auf der Lesereise, Tour im Moment?
Ja, ich habe natürlich das Anliegen, das Thema unter die Leute zu bringen und Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Apathie, ihre eigene politische Ohnmacht, ihre eigene Lähmung irgendwie über Bord zu werfen oder zumindest zu versuchen, die so ein bisschen zu durchbrechen. Mhm. Und ich habe natürlich das Anliegen, dass Menschen wieder mehr in die Gemeinschaft gehen, dass Menschen vielleicht ein bisschen unbeeindruckter sind bezüglich dieser permanenten Lügen des rechten Rands, dieses permanenten Kulturkampfes, und dass sie ihre eigene politische Handlungsfähigkeit wieder entdecken. Mhm. Und ich glaube, dass wir das alle in uns haben und dass wir aber in einer Zeit leben, in der das die intuitive Reaktion auf die Nachrichten, die Weltlage, auf unseren Alltag darin besteht, sich zurückzuziehen, darin besteht zu glauben, es hat eh keinen Sinn, wenn ich etwas unternehme. Darin besteht zu glauben, es hat eh keinen Sinn, wenn ich demonstrieren gehe oder mich anderen Gemeinschaften anschließe. Und ja, deswegen ist es mir so ein großes Anliegen. Deswegen spreche ich da gerne drüber, auch wenn es mir total schwer fällt, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil, also man ist ja auch aus einem Grundautor. Das heißt, bin schon sehr viel besser darin, zu Hause zu sitzen, zu lesen und zu schreiben, als auf Bühnen zu sitzen oder mit Menschen zu reden. Und was nicht heißt, dass ich es nicht auch gerne mache, wie in diesem Fall heute.
Was uns hinführt, lieber Daniel, zu der allerersten Quizfrage. Bist du bereit?
Mhm. Ich habe ein bisschen Angst übrigens.
Ja.
Und ich habe auch, ich bin wirklich darauf angewiesen, dass Sie die richtigen Fahnen hochheben, weil ich bin bei solchen Testsituationen immer gerne. Ich bin auch völlig bereit zu scheitern übrigens. Ja. Also ich.
Dich da auch zu entlasten, den meisten AutorInnen geht es so, dass sie irgendwie sich zurückversetzt fühlen in so eine Prüfungssituation der Schule. Aber alle machen es ganz, ganz so. Insofern kannst du dich entspannen. Und zwar
bis zur Nummer 48.
Ja, genau. Stell ich euch erstmal die beiden Bücher vor oder die beiden Autorinnen vor, um die es gehen kann. Die erste Möglichkeit wäre Maggie Nelson, die ihr vielleicht, genau, ich sehe in fragende Gesichter, dann könnt ihr auch vielleicht noch eine Literaturempfehlung mit nach Hause nehmen. Maggie Nelson ist eine US-amerikanische Dichterin und Autorin, die in den letzten Jahren viel von sich reden gemacht hat in den USA, aber auch in den Übersetzungen hier in Deutschland. Jan Wilm hat sie übersetzt und besprochen waren auch die Argonauten, ein Buch, in dem sie auch über Mutterschaft nachdenkt, über auch queere Mutterschaft und all das. Aber es kann jetzt entweder sein aus Bluets, so heißt dieses Büchlein. Es ist auch ein essayistisches Büchlein, das sich ganz viel um die Farbe Blau dreht. Mehr verrate ich jetzt mal noch nicht, weil vielleicht wird Daniel uns später noch ein bisschen was über diese Autorin erzählen. Oder aber, der Name wird auf jeden Fall bekannter sein, Hannah Arendt. Vita Activa vom tätigen Leben. Hannah Arendt, ja, ich glaube, man muss sie als Philosophin gar nicht groß vorstellen. Eine der wichtigsten Philosophinnen, gerade übrigens auch im Literaturhaus Stuttgart, eine Ausstellung von ihr zu sehen. Auch da lohnt der Weg. Die auch in ihrem ganzen Werk viel über Liebe nachdenkt, wie du in deinem Buch zeigst. Und jetzt kommt das Zitat. Und wir schauen dann mal, ja. Also es geht so. Denn sich zu wünschen, man könne vergessen, wie sehr man jemanden geliebt hat, und dann tatsächlich zu vergessen, das kann sich zeitweilig anfühlen wie das Schlachten eines schönen Vogels, der sich durch nichts weniger als durch Gnade dazu entschieden hat, in deinem Herzen sein Nest zu bauen. Ich habe gehört, dieser Schmerz könne gewissermaßen verwandelt werden, indem man die universale Vergänglichkeit aller Dinge akzeptiert. Diese Akzeptanz verwirrt mich. Zu manchen Zeiten scheint sie ein Akt des Willens zu sein, zu anderen Zeiten ein Akt des Aufhebens. Häufig habe ich das Gefühl, ich wiege zwischen ihnen hin und her. So, klingt das nach einer Übersetzung? Nach Maggie Nelson, dann wäre das das rosa Fähnchen. Klingt das nach Hannah Arendt, dann wäre das dieses Fähnchen. So, einmal bitte aufzeigen.
Oh, wow. Die Mehrzahl ist für Hannah Arendt.
Ja, fast ausgeglichen, aber ein Ticken mehr Hannah Arendt. Was sagst du, Daniel?
Ich lese Maggie Nelson auf Englisch, deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich würde sagen, es ist Maggie Nelson.
Ja, und was glaubst du, warum?
Weil sie im Schreiben eine größere Selbstverständlichkeit hat, ich zu sagen. Mhm. Und, und auch im Schreiben eine andere Form von Subjektivität inszeniert und eine andere Form von Subjektivität auch häufig findet. Mhm. Und genau, und Hannah Arendt, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und ich blamiere mich nicht völlig, aber ich finde, Hannah Arendts Sprache ist auf eine Weise philosophisch-akademisch gefärbt, trotzdem häufig sehr verständlich, aber trotzdem auf eine ganz klassisch-philosophisch-akademische Weise geprägt. Und genau, also im Denktagebuch gibt es ganze Passagen, die auf Altgriechisch geschrieben sind. Und wenn man ihr erstes Buch, ihre Dissertation über den Liebesbegriff bei Augustinus liest, dann stößt man da immer wieder auf wahnsinnige Probleme, weil so viel auf Latein ist und weil sie so mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass man diese ganzen theologischen Begriffe auf Latein und auf Griechisch natürlich kennt und genau weiß, was damit gemeint ist. Und deswegen, okay, und jetzt habe ich gerade, wenn ich dich angucke, habe ich gerade Angst.
ein Pokerface habe ich da. Genau. Aber du hast vollkommen recht, ein Punkt für dich, okay, gut, Daniel. Für alle mit dem rosa Fähnchen, herzlichen Glückwunsch auch zu eurem ersten Punkt.
Kriegen die Zuschauer denn eigentlich was dafür, wenn sie richtig...
Das überlegen wir uns noch bis zum Ende. Aber vielleicht magst du auch noch ein bisschen berichten, weil Maggie Nelson, glaube ich, noch nicht so bekannt ist, sie aber auch immer wieder vorkommt in deinen Büchern, auch hinten in den Literaturangaben. Warum du sie schätzt und was an ihr so das Tolle ist?
Also ein ganz zentraler Punkt meiner Bücher ist die Frage, also wie ich durchs Leben gehen kann, ist die Frage, mit welchen Fragen ich mich tatsächlich auseinandersetzen kann. Und es ist so, also wir glauben alle, dass es so banal ist, wirklich seine Geschichte zu erzählen, wirklich zu seiner eigenen Stimme zu kommen. Und das ist aber wahnsinnig schwer, weil wir wissen alle, was gerade gefragt ist, was gerade angesagt ist. Wir wissen alle, was unsere besten Freundinnen und Freunde, unsere Partner, Partnerinnen, unsere Familienmitglieder hören wollen. Und wir wissen das schon von klein auf an. Und als schreibende Person ist man sich auch immer bewusst, was andere Leute schreiben, welche Themen gerade interessant sind, welche Themen sich gerade gut verkaufen und so weiter. Und all das informiert die eigene Stimme und bringt einem letztlich dazu, sich von seiner eigenen Stimme und seiner eigenen Geschichte zu entfernen. Und die Bücher sind der Versuch, dem wirklich so nah wie möglich zu kommen. Und wirklich ein non-fiktionales Ich zu zeigen, das so nah an der Realität wie möglich ist. Und so nah an der Realität wie möglich, weil natürlich das Schreiben immer dazwischen steht. Also wenn man in dem Moment, in dem man schreibt, entfernt man sich natürlich auch ein Stück von sich, von seiner Geschichte. Und also das Medium spielt immer eine Rolle. Und ich finde, Maggie Nelson macht auf eine gute Weise vor, wie man das auch machen kann. Und also ich würde sagen, ich schreibe ganz anders als Maggie Nelson. Aber ich finde, also wie sie ich sagt, wie sie versucht, also auch zu ihre eigene Erfahrungswelt auszuleuchten. Und zwar nicht aus einem also exhibitionistischem oder egozentrischem Sinne, sondern aus einem Sinne, also aus dem Sinn, der darin besteht, etwas zu teilen, was andere Menschen auch eventuell weiterhelfen kann. Also wie sie das macht, das ist wirklich beeindruckend und auch wirklich neu. Also ich kenne niemanden, der das so macht wie sie. Und deswegen finde ich sie immer eine extrem interessante Autorin zu lesen. Und ich bin immer wieder beeindruckt und unterhalten und lerne ganz viel. Und fühle mich angeregt.
Und Hannah Arendt spielt ja gerade auch in Liebe ein Aufruf, eine wichtige Rolle als Denkerin. Aber du denkst ja ganz zentral eben über diesen Begriff der Liebe nach. Mhm. Und nicht nur über diesen Begriff oder gar nicht an erster Stelle über den Begriff der zwischenmenschlichen, der erotischen Liebe, sondern tatsächlich in so einem fast ja, ethisch-moralischen Sinne. Und da ist Hannah Arendt jemand, der eben genau darüber auch nachgedacht hat. Also du hast es schon genannt in ihrem Denktagebuch, in ihrer Doktorarbeit, aber eben auch in Vita Activa. Und du von dort aus gehst du in dem Buch auch los, ne? Wenn du sie zitierst und sagst, Amor Mundi, warum ist es so schwer im Moment, die Welt zu lieben? Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie Hannah Arendt irgendwie wichtig ist in diesem Buch für dich.
Ja, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Hannah Arendt in den vergangenen Jahren so wiederentdeckt wurde und so eine Renaissance erfahren hat, weil sie, glaube ich, wirklich Antworten auf unsere Zeit hat. Also Antworten hat, die auf unsere Zeit zutreffen. Ich kenne keine andere Philosophin, die so genau über Politik nachgedacht hat, die so genau darüber nachgedacht hat, was es heißt, auf dieser Insel der Glückseligen zu leben, in der wir leben, weil wir zu den wenigen Menschen gehören, die in einer Demokratie leben, welche Verantwortung damit einhergehen, was man machen muss, um diesem Glück, diesem Geschenk gerecht zu werden. Und ein Begriff, der bei ihr immer wieder eine Rolle spielt und auf den sie immer wieder kommt, zu sprechen kommt, und zwar mit einer großen Ambivalenz, ist der der Liebe. Und damit meint sie eben nicht oder nicht nur die romantische Liebe, auch nicht die freundschaftliche oder die familiäre Liebe, also das, was wir seit dem 18. Jahrhundert vor allem als Liebe verstehen, sondern sie meint eine politische Form von Liebe. Eine Form von Liebe, die man als ein zwischenmenschliches, als ein gemeinschaftliches Beziehungsgeschehen verstehen kann. Und sie war immer sehr skeptisch, wenn es darum ging, wenn die Politik zum Beispiel die Liebe oder das Gute oder das Weltverbessernde als Ziel postuliert, weil sie sehr richtig fand, dass das immer zu einer Art von Manipulation einlädt. Mhm. Und ihr ganz zentraler Punkt dabei, und der spielt auch eine Rolle in der Frage, die du zitiert hast, also warum ist es so schwer, die Welt zu lieben? Ihr ganz zentraler Punkt war der, dass wenn wir unsere Gesellschaft politisch mitgestalten wollen, wenn wir unsere Welt mitgestalten wollen, dann können wir das nur aus Liebe tun. Das heißt, wenn wir das nicht aus Liebe tun, dann werden wir automatisch scheitern. Und also Liebe war für sie die Grundlage jeder politischen Mitgestaltung. Und ich fand es, für mich ist es so interessant gewesen, weil ich halt den Eindruck habe, dass in den vergangenen 3 Jahrzehnten genau das gefehlt hat. Und genau das, also diese Ebene von Politik, diese Ebene von politischer Mitgestaltung immer weiter aus den öffentlichen Diskursen, aus den politischen Diskursen verdrängt wird. Und und ich glaube, wenn man sich unsere Gesellschaft heute anschaut und sieht, wie gering die Rolle ist, die Dinge wie in der Gesellschaft, wie Solidarität spielt, Verantwortung für unsere Lebenswelt, für nachfolgende Generationen, für unsere Kinder und Kindeskinder, wie die Fürsorge für Schwächere, Aspekte wie Gemeinwohl, Gemeinsinn. Wenn man sich anschaut und sieht, wie unbedeutend diese wirklich wichtigen Dinge geworden sind, dann ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen sich das Gefühl haben, sie leben in einer Gesellschaft, die nicht mehr funktioniert, dass immer mehr Menschen politisch nicht mehr repräsentiert werden. Mhm. Und also diese Aspekte von Liebe als einem politischen Beziehungsgeschehen, ohne diese Dinge können wir als Gesellschaft nicht überleben. Ohne diese Dinge verlieren wir den Blick darauf, was uns zusammenhält. Und deswegen durchzieht die Auseinandersetzung mit Hannah Arendt und ihrem Liebesbegriff auch dieses Buch. Und sie ist die einzige Philosophin. Es werden verschiedene Liebeskonzepte vorgestellt, also von traditionell christlichen Liebeskonzepten bis hin zu Erich Fromm. Und aber sie durchzieht das ganze Buch und sie kommt in jedem Abschnitt vor, in jedem Kapitel vor.
Mhm. Ja, du hast es beschrieben. Also eigentlich ist das Buch zuallererst mal so eine Beschreibung dieses Ist-Zustandes. Und ich glaube, wie ist gerade die Gesellschaft, welche Temperatur herrscht gerade in der Gesellschaft, was ist politisch los in Deutschland, aber auch weltweit. Und gleichzeitig schilderst du damit ein Gefühl, was, glaube ich, uns allen so geht, dass man ein Gefühl der Ohnmacht verspürt. Was kann man in diesem Moment eigentlich aktiv tun? Wie kann man zwischenmenschlich Dinge verändern, aber auch politisch Dinge verändern? Und dann gibt es diesen großen Bereich des Liebesdiskurses, nenne ich das mal, den du beschreibst an all den genannten Philosophen, Ethnologen und so weiter. Und dann kommt aber, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, es heißt ja ein Aufruf. Und ich finde ja tatsächlich total cool, dass ganz am Schluss kommen tatsächlich Aufruf um Aufruf um Aufruf, was nämlich eigentlich wie so eine kleine Handlungsanleitung, was man dann alles mit auf den Weg nehmen kann. Also, wenn es da heißt, ich möchte mich selbst immer wieder dazu aufrufen, mehr zu lieben und Teil dieser Allianz zu werden. Ich möchte zu einer radikalen Freundlichkeit aufrufen. Ich möchte dazu aufrufen, Gemeinschaften zu gründen und Bewegungsräume zu schaffen. Also, es ist so ein großes ein großes Paket, was man mitnehmen kann, sage ich mal. Aber es gibt zum Beispiel auch den Aufruf gegen Polarisierung und für politische Meinungsvielfalt zum Beispiel. Also vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kommt, weil ich finde, es ist dein politischstes Buch. Mhm. Und es ist gleichzeitig eben auch eines, das wirklich so ganz konkret anspricht und die Menschen draußen anspricht und sagt, komm, das können wir doch tun und das können wir doch tun.
Ja, mir war die Form der Ansprache oder die Form des Aufrufs sehr wichtig. Mhm. Und du hast ja auch erwähnt, das heißt, ich möchte dazu aufrufen. Und ich glaube, dass wir häufig dazu auch mit so einem Müssen aufgerufen werden. Also ich habe sehr häufig gehört in der Vergangenheit, ja, wir müssen zuversichtlich sein, wir müssen das machen. Mhm. Jetzt hat man keine andere Wahl, als das zu machen. Und ich verstehe, dass das auch eine Art von Handlungsanweisung ist, die manchmal Sinn ergibt und die also manchmal auch richtig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir mit einem Muss oder einem Müssen weiterkommen in der derzeitigen desaströsen Lage der Welt. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich dass ich die Antworten habe. Mhm. Also ich habe viele Ideen, ich mache viele Vorschläge, aber wenn ich die Antworten hätte, wenn es so einfach wäre, diese Lösungen alle, dann wäre ich auch nicht der, also dann wären auch andere schon draufgekommen und dann wären wir wahrscheinlich nicht in der Lage. Also wir leben in einer Zeit, die viele Fragen hat, auf die es keine Antworten gibt und die viele Probleme kennt, für die es keine Lösung gibt. Mhm. Und ich glaube, ein selbstbefragendes Aufrufen, ein vorschlagendes, ein sanftes Aufrufen kann da viel effektiver sein. Und auch weil ich glaube ganz fest an Meinungsvielfalt und ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir vielen politischen Meinungen einen Raum geben, dass wir damit neue Pole in diesen politischen Diskursen schaffen, die halt dieser Polarisierung, die wir derzeit erleben, entgegentritt. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich die Logik der Polarisierung anschaut, also die eine Seite, die immer gegen grundsätzlich gegen das System ist, das immer weniger funktioniert, dann gibt es aus der Logik eigentlich keinen Ausweg. Also diese Logik der Polarisierung, die führt immer dahin führen, dass die Seite, die gegen dieses immer weniger funktionierende System ist, größer wird und letztlich gewinnt. Und wenn man aber nicht darauf reinfällt und wenn man tatsächlich seine politischen Meinungen, seine Überzeugungen zum Ausdruck bringt, wenn man tatsächlich sich Verbündete sucht, die an bestimmten Projekten mitarbeiten, die an bestimmten Orten die Welt und unsere Gesellschaft tatsächlich besser machen wollen, dann wird man nicht auf diese Logik der Polarisierung reinfallen und dann entzieht man dieser Polarisierung auch den Boden. Und deswegen ist es immer wieder ein Aufruf zum gemeinschaftlichen Handeln, zum in die Gemeinschaft gehen, zum Gespräch, immer ein Aufruf, sich auch mit politischen Gegnerinnen und Gegnern auseinanderzusetzen und diese Gegnerinnen und Gegner nicht zu Feinden zu machen, sondern eher, wie Martin Luther King es formuliert hat, vielleicht die Taten des Gegenübers zu verachten, aber nicht das Gegenüber selbst. Es ist ein Aufruf, auch mit Menschen, mit denen man also in kaum etwas übereinstimmt, auch den Menschen mit Menschlichkeit zu begegnen und ihre Menschlichkeit nicht abzusprechen. Selbst wenn diese Menschen versuchen, dir selbst die Menschlichkeit abzusprechen, ist das kein Grund, diesen Menschen, dem gegenüber, die Menschlichkeit abzusprechen. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht zu abstrakt, weil, genau. Also es ist, ich glaube, wenn man es liest, hoffe ich, dass es weniger abstrakt klingt.
Aber würdest du sagen, vielleicht trotzdem so im Konkreten, also es gibt für dich keine Grenze der Liebe, also weil wir ja hier auch in der Kirche sind, es hat ja schon was so von der absoluten Nächstenliebe dann, ne? Also ich halte die eine Wange hin und dann halte ich noch die andere Wange hin. Also würdest du sagen, es gibt
gar nicht. Und es ist auch interessant, weil wir, also natürlich glauben wir fast alle, es ist, Liebe, es klingt immer nach nett sein und es ist so einfach, wenn man das Buch nicht liest, zu denken, jetzt sind beide nett zueinander und dann wird alles wieder gut. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Sondern Liebe kann nur funktionieren, wenn wir unsere Grenzen setzen. Liebe kann nur funktionieren, wenn wir uns kennen. Liebe kann nur funktionieren, wenn wir Ambivalenz ertragen. Und das heißt eben nicht nett sein, sondern das heißt eben zu sagen, darüber können wir nicht reden, bis hierhin. Und das kann ich nicht akzeptieren. Hier übertrittst du eine Grenze, die mich oder andere Menschen verletzt. Aber wir können über andere Sachen reden. Und wir können über die Sachen reden, bei denen wir vielleicht zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass man das mit vielen Menschen tatsächlich kann, auch wenn es schwer ist. Und ich habe zum Beispiel auch ich mache den Punkt immer wieder in dem Buch, dass man zum Beispiel mit rechtsextremen Wählenden reden muss, also dass wir keine andere Wahl haben, also schon aufgrund der Zahlen. Aufgrund unserer lebensweltlichen Realität, aufgrund dessen, dass viele von uns rechtsextreme Wählen in unseren Familien und so weiter haben. Aber dass man, glaube ich, nicht mit den rechtsextremen Politikmachenden reden muss oder reden kann. Einfach aus dem Grund, dass diese Politikmachenden nicht an irgendeiner Form von Dialog interessiert sind. Sie sind nur daran interessiert, ihren Hass, ihren Ekel, ihre Verbitterung in die Welt zu posaunen und damit ihre eigene Macht auszubauen. Und auch wenn ich glaube, dass man politisch mit diesen Politikmachenden nicht reden kann und nicht reden sollte und dass es nichts bringt, würde ich trotzdem in jedem Fall denen immer mit Menschlichkeit begegnen und jemanden der oder die ekelhafte Dinge sagt und schlimm für unsere Gesellschaft ist und objektiv unsere Gesellschaft verschlechtert. Auch diesen Menschen möchte ich die Menschlichkeit nicht absprechen. Ich stelle mir immer vor, wie sich diese Politikmachenden fühlen, wenn sie nach Hause gehen zu den Menschen, die sie lieben. Was dieser ganze Hass und diese ganze Verbitterung, dieser ganze Ekel mit ihnen macht, wie sich das anfühlen muss, das alles weiterzugeben an die Nächsten, an die Menschen, die man liebt, was es für diese Menschen bedeutet, was es bedeutet, bestimmte Traumata, die man mitbekommen hat, auch an die nächste Generation weiterzugeben. Wie fühlt es sich an, die Welt schlechter zu machen und nur, weil man seine eigene Macht ausbauen möchte?
Eine letzte Frage, vielleicht noch zur Liebe, bevor wir zur nächsten Quizfrage kommen. Und wir könnten noch ganz viel über dieses Buch sprechen. Wir könnten über jeden der einzelnen Aufrufe, glaube ich, sehr lange sprechen und unglaublich viel mitnehmen. Aber das Buch kann man natürlich auch käuflich erwerben. Aber eine Frage wollte ich gerne noch stellen. Und zwar hat das Buch ja einen Bogen, wie eigentlich jedes deiner Bücher einen Bogen hat, der sich darüber spannt, über diese inhaltlichen Thematiken oder über das Nachdenken von Begriffen. Nämlich in diesem Fall der Rahmen einer Schreibwerkstatt, die du gibst. Und es ist eine Schreibwerkstatt, die findet über mehrere Tage statt. Es ist eine größere Gruppe, mit der du da zusammenkommst. Und es geht genau um dieses Thema, was du auch gerade geschildert hast. Wie findet man seine eigene Stimme? Wie findet man eigentlich auch das, was wirklich das eigene ist? Wie bringt man das zur Sprache? Und ich habe das Gefühl, dass auch über diese Gruppe so ein bisschen ein Vertrauen in die Menschen auch wiederkommt im Buch. So möchte ich es vielleicht formulieren. Ne? Weil du startest ja damit, dass man irgendwie an der Menschheit und an den Menschen irgendwie verzweifeln kann. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Gegenpol, oder?
Das ist so eine schöne Beobachtung, weil es ist, genau so ist es. Und es ist für mich nicht nur in meinem Leben so. Und ich habe, ich gebe diese Workshops ungefähr 8-mal im Jahr. Und ich habe immer den Eindruck, dass ich danach wieder ein bisschen mehr an die Menschheit glaube. und es ist auch für die Teilnehmenden so. Und es hat wirklich, also etwas Magisches fast schon, wenn Menschen zusammenkommen, die aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen kommen, die sich sonst nie kennenlernen würden, auch sonst wahrscheinlich nichts miteinander zu tun hätten und beginnen, sich ihre Geschichten zu erzählen und den Geschichten der anderen ohne Urteil, ohne Beschämung zuzuhören. Was sich dabei ergibt, ist wirklich eine ganz besondere Form von Nähe, eine ganz besondere Form von Menschlichkeit und von Liebe, von einem Liebe als einem zwischenmenschlichen, als einem gemeinschaftlichen Geschehen. Und es kommen immer wahnsinnig tolle Texte dabei raus.
Also falls sich jemand dafür hier interessiert, wo machst du das und kann man sich bewerben oder gibt es keine Plätze mehr? Wie ist das so?
Also für für dieses Jahr ist es voll und ich bin gerade beim Überlegen, ob ich noch einen extra Workshop im November mache. Ich werde wahrscheinlich auf Instagram davon erzählen. Mhm. Ich bin gerade dabei, die nächsten zu organisieren.
Sehr gut. Okay, also Augen aufhalten. Quiz. Seid ihr, bist du bereit für die nächste Quizfrage? Wir ziehen weiter. Cut. Es ist immer ein bisschen hart, weil man könnte ja noch so vieles, aber wir haben noch so vieles.
Und wir haben auch schon so lange gesprochen.
Wir sind in der Zeit. Es ist sehr praktisch, okay, dass du eine Uhr anhast, Daniel, auf der ich die ganze Zeit die Zeit sehe. Das ist praktisch.
Ich frage mich gerade, ob ich zu lange rede und ob ich mich kürzer fassen soll. Also wenn ich zu lange rede, unterbreche ich mich einfach.
Ich kürze einfach die Fragen radikal von hinten. und zwar ist es... ihr habt es vielleicht schon gemerkt, man muss nicht zwingend die Texte kennen oder gelesen haben, um Vermutungen darüber anzustellen, von wem dieser Text sein könnte. Ich habe wieder zwei zur Auswahl. Das eine kommt aus Frankreich, Didier Eribon. Ich schaue in Gesichter. Okay, es gibt Nickende. Übersetzt von Tobias Haberkorn. Didier Eribon ist ein Soziologe und ein Schriftsteller. Rückkehr nach Reims, würde ich das jetzt aussprechen? Reims. Und der, dieses Buch ist schon 2009 erschienen, aber 2016 erst übersetzt worden. Und ist auch eine autobiografische Erzählung, autobiografische Erzählung und auch ja fast auch ein soziologischer Text, in dem er nämlich darüber nachdenkt, über seine eigene Herkunft aus einer Arbeiterfamilie und auch die eigene Homosexualität und was hat all das auch mit Wahlverhalten zu tun und. Also einmal Didier Eribon oder aber, jetzt, Christa Wolf. Kindheitsmuster. Christa Wolf kennen vielleicht einige als eine der großen Autorinnen des letzten Jahrhunderts. Eine Autorin, die dir sehr wichtig ist in all ihrem Werk. Der geteilte Himmel kann man vielleicht kennen oder Nachdenken über Christa T. Kein Ort nirgends beispielsweise. Dieses Buch heißt Kindheitsmuster und ist ja auch ein autobiografisch angehauchter Text. Und jetzt kommt das Zitat. Ich freue mich immer so, Entschuldigung. Okay. Was machen wir mit dem, was sich uns eingeprägt hat? Das ist keine Frage, sondern ein Ausruf, ein Hilferuf womöglich. Wozu wir Hilfe brauchen, das unterscheidet uns mehr als manche andere. Also, stopp, genau, erst das Publikum. Ihr dürft zuerst, also Eribon ist rosa und Christa Wolf ist regenbogenfarben. Bitte einmal ihr Voting jetzt.
Ich glaube, Stefan, ja doch, du hast auch, okay.
Unsicherheit.
Mehrheit für Eribon, würde ich sagen, oder?
Es ist wieder halbe-halbe, ne? Okay.
Wir können ja mal einzeln. Also wer ist für Christa Wolf?
Möchtest du einen einzelnen Publikumsjoker raus?
Nee, also jetzt, ich dachte, wir trennen, um zu sehen.
Getrennt.
Also wie
getrennt. Ja, ich verstehe. Also zuerst Eribon.
Also Eribon.
Ja.
Okay.
Okay. Und nun Christa Wolf.
Die Mehrheit.
Wolf, ja. Okay, danke schön. Was sagst du?
Also ich finde es ein schwieriges Zitat. Mhm. Und ich habe, es ist schon eine Weile her, dass ich beide Bücher gelesen habe. Und ich habe außerdem noch so das Problem, dass ich also Christa Wolf so verehre, dass ich auf keinen Fall bei ihr einen Fehler machen möchte. Und hatte sogar noch mal überlegt, alles noch mal durch oder anzulesen, bevor ich herkomme. Das habe ich nicht gemacht, unter anderem, weil ich so wenig Zeit habe. Und ich würde aber auch sagen, dass es Christa Wolf ist. Und meinem Gefühl nach, das ist wirklich so ein Pokerface. Das ist unglaublich. Meinem Gefühl nach ist es so, dass es gibt bei Christa Wolf eine bestimmte Poetologie, ein bestimmtes Hinterfragen von Sprache, ein Versuch, die Sprache also dahin zu bringen, mehr auszudrücken und mehr Aspekte auszudrücken. Und das ist häufig ein Fragen und ein Suchen, aber es ist ein Fragen und ein Suchen mit einer unheimlichen Stringenz und mit einer unheimlichen Stärke, mit einer wirklich unheimlichen Klugheit. Und ich glaube auch, also Kindheitsmuster ist eines der Bücher, die also wirklich wir alle lesen sollten, weil man so viel darüber lernt, wie der Zweite Weltkrieg, wie die Nazi-Herrschaft uns alle geprägt hat, unsere Eltern, unsere Großeltern, aber eben auch uns, wie die Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg so viele von uns geprägt hat. Es ist ein Buch über intergenerationale Traumata. Mhm. Und also ich würde sagen, es ist Christa Wolf und ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht.
Nein, herzlichen Glückwunsch. Okay, gut. mir geht's in der Auswahl der Bücher so, also ne, in manches schaue ich dann nur so rein, um Zitate herauszufinden, und in manchen bleibe ich dann einfach komplett hängen. Und Christa Wolf, Kindheitsmuster, um es nochmal zu sagen, ist genauso ein Buch. Also total toll. Allein der erste Satz: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Da bleibt man doch gleich, bleibt man gleich
den
da.
Hat sie von Faulkner, interessanterweise. Es ist ein ziemlich bekanntes Faulkner-Zitat. Das Vergangene ist nicht tot, das ist noch nicht einmal vergangen. Und das hat sie aber auch immer wieder gesagt. Ja. Das ist ein bewusstes Zitat. Mhm. Ja.
Super. Okay, dann ist es so. Aber gleich trotzdem bleibt man gleich hängen. Und du hast jetzt schon viel zu Christa Wolf gesagt, aber vielleicht noch, wie bist du irgendwie in deiner Lektürezeit auf sie gestoßen? Weißt du, was war das erste Buch von ihr, wo du hängen geblieben bist? Warum ist sie so eine Lebensautorin für dich tatsächlich?
Also ich glaube, das erste Buch habe ich mit 16 gelesen. Und ich bin ein leidenschaftlicher Bibliothekgänger gewesen, und ich habe und es fing schon sehr früh an, weil es gab in dem Dorf, wo ich wohnte, so eine Fahrbibliothek, die einmal die Woche gekommen ist, so ein Bus mit ganz vielen Büchern, und ich habe es geliebt, wenn dieser Bus kam und ich mir neue Bücher ausleihen konnte, und später dann, als ich in einer Kleinstadt auf ein Gymnasium ging, gab es dort auch eine Bibliothek, und da traf ich auf ein Buch von Christa Wolf, sie ist kein Ort nirgends. Und ich habe die Bibliothekarin gefragt, ob das was Interessantes wäre. Und sie meinte unbedingt. Und sie hat erzählt, was für ein wichtiges Buch das für sie und viele andere Menschen war. Und dann habe ich es gelesen und sofort verstanden. Weil es ist ein Buch, was auf so vielen Ebenen funktioniert. Also es geht auf der Oberfläche um Kleist und Günderode, aber es geht auch um die Frage, wie viel Sinn das Leben ergibt, was man macht, was man machen kann, wenn man in einer Welt lebt, die einem nicht freundlich gesonnen ist, wie man sich als Mensch durch die Zeit bewegen kann und sich trotzdem treu bleiben kann. Und dann habe ich angefangen, alles von ihr zu lesen. Und ich muss wirklich sagen, also es gibt Bücher, die sind anspruchsvoll. Es gibt Bücher, die habe ich lieber gelesen als andere. Aber ich fand jedes Buch großartig. Ich habe die meisten von den Büchern mehrmals gelesen. Und ich habe immer wieder Momente. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als Medea rauskam und ich bin mit dem Fahrrad, da habe ich Zivildienst gemacht, mit dem Fahrrad zu einem Pflegeheim gefahren, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe mich danach in das Grün, in den Straßengraben gesetzt, um weiterzulesen, weil ich nicht aushalten konnte. Ich konnte nicht aushalten, diese 8 Kilometer zurückzufahren, und um es weiterzulesen. Ich musste es unbedingt sofort weiterlesen. Ich finde sie wirklich eine ganz fantastische Autorin, die ja auch immer, und ich finde, sie wird immer noch zu wenig beachtet, und man muss auch sagen, wenn man sich für Feminismus interessiert, die Bücher sind schon so früh und so mit so einer Weitsicht und feministisch. Wenn man sich für Autofiktion oder fürs Essayistische interessiert, das hat sie alles schon gemacht. Wenn man sich für antiken Adaptionen interessiert, die jetzt ja in den vergangenen Jahren wieder so in Mode waren, ne? Song of Achilles und A Thousand Ships und so weiter. Circe und das war ja so ein richtiger Trend. Das hat Christa Wolf auch schon gemacht mit Cassandra und Medea auf jeweils eine ganz grandiose Weise. Ich habe was Missionarisches, was Christa Wolf angeht. Und ich möchte, dass Sie alle Christa Wolf lesen.
Genau, wir wollen ja, dass ihr nicht nur alle Daniel Schreiber lest, sondern auch noch mehr mit nach Hause nehmt. Aber Mein Gedanke war ja, diese beiden voranzustellen, um auf dein Buch Zu Hause zu sprechen zu kommen. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen, heißt das im Untertitel. Und ich dachte, die beiden führen ganz gut da hinein, weil eben beide so ein bisschen darüber nachdenken, wo kommen wir her, was prägt uns wie. Und genau dieser Frage gehst du im Zuhause nach. Und vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, was vielleicht Eribon damit zu tun hat, mit diesem Buch Zuhause. Wie schneidet sich das für dich an dieser Stelle?
Also Rückkehr nach Rangs hat nicht so viel mit Zuhause zu tun. Und das lag daran, dass es erschienen ist, als ich schon fast fertig war mit dem Schreiben. Aber natürlich gibt es ähnliche Bewegungen, es gibt ähnliche Fragen. Ich habe es auch sehr gern gelesen. Ich stimme nicht mit allem, mit Eribon überein. Aber dass jemand sich an dieses Thema gewagt hat und diesen Diskursraum geöffnet hat, dass jemand über das Schwulsein spricht, über eine ländliche oder kleinstädtische Herkunft, über eine Herkunft aus einer anderen Schicht, über Armut, über eine Arbeiterinnenschicht und wie sie sich verwandelt. Das war also so wichtig. Und ich bin also ihm so dankbar, dass er diese Tür aufgestoßen hat. Und ich glaube, dass wir uns heute völlig ganz anders mit Klasse und Schicht auseinandersetzen würden und sehr viel weniger, wenn es ihn und dieses Buch nicht gegeben hätte.
Ich fange mal so rum an zu fragen. Ich finde ja, in vielen deiner Bücher ist man mit dir im Unterwegs. Man ist in Venedig, man ist in London, man ist auf der Suche nach dem Zuhause. Und ich habe das Gefühl, dieses Nomadische, über das denkst du ja auch nach in einem deiner Texte, dass das irgendwie auch eine Gegenbewegung ist, dass es eine Suche ist, dass es eine Sehnsucht ist, das in die Weite schweifen, aber das Gleiche ist auch, ein Zuhause zu suchen. Und wage ich mal eine These. Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass in deinen Büchern nicht nur die Orte eine Rolle spielen, sondern auch Bewegung. Also es wird ganz viel gelaufen, du läufst unglaublich viel, du joggst, du gehst spazieren, du wanderst. Und das schneide ich jetzt mal eng mit dem, was du schreiben tust. In dieser Essayistik, der du dich so verpflichtet gefühlt hast oder der du dich verpflichtet fühlst, in der du schreibst, das sind für mich auch immer wie so Gehbewegungen. Also man folgt dir, man bewegt sich mit dir, es sind wie so geistige Gehbewegungen. Und jetzt habe ich drei große Themen aufgemacht.
Ja, es war total schön. Ich finde es eine ganz großartige These und fühle mich sehr geehrt. Und ich, es ist sehr schön, von dir gelesen zu werden. Danke. Ich fühle mich auch sehr verstanden. Ich glaube, wenn Denken nicht in Bewegung bleibt, dann ist es kein Denken. Wenn das Schreiben nicht in Bewegung bleibt, dann ist es kein Schreiben. Und ich glaube aber auch, dass es für viele von uns wird es immer schwerer, sich zu bewegen. Ich meine jetzt vor allem im Denken. Und es ist so verführerisch, sich nicht zu bewegen. Es ist so verführerisch, sich auf das zurückfallen zu lassen, was man schon weiß, auf die Überzeugung, den Überzeugungen zu vertrauen, die man schon lange hat, die man vielleicht mitgegeben bekommen hat. Und diese Bewegung ist für mich ist sie wirklich überlebenswichtig. Es war auch das, was mir mein ganzes Leben lang geholfen hat. Diese intellektuelle Bewegung, das Suchen, das Lesen, der Glaube daran, dass es andere Welten gibt, andere Möglichkeiten in einer Welt zu leben, andere Möglichkeiten ein Leben zu führen. Das in Büchern zu finden und das in Büchern zu erfahren, das hatte für mich als Jugendlicher, als Kind und als Jugendlicher, was Rettendes. Und deswegen möchte ich das ja immer hochhalten, diese Bewegung. Und genau, nicht, was das Joggen angeht, das ist so lustig, weil es gibt nur eine Szene in diesen Büchern, in der ich jogge, und das ist bei der Liebe. Und inzwischen ärgere ich mich, dass ich darüber geschrieben habe, weil das so von so vielen Leuten erwähnt wird. Und genau, ich hatte gestern Morgen in Bern eine Lesung, und die Moderatorin, die hat es auch dreimal erwähnt. Und ich meinte, es sind nur 10 Seiten. Und genau. Also ich möchte nicht den Eindruck machen, dass ich jeden Tag joggen gehe, und ich bin ein extrem schlechter Läufer, und wenn Sie mit mir zusammen laufen gehen würden, dann wären Sie sehr gelangweilt, weil Sie sehr viel schneller laufen werden als ich. Und also ich bin der Läufer, der im Park von allen überholt wird, und ich finde es auch nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Also ich gönne den Schnelllaufenden das, dass sie so schnell laufen können.
Was ich bei der Vorstellung ein bisschen unterschlagen habe, ist eigentlich dein allererstes Buch, das nämlich eine Biografie ist über Susan Sontag, die ja viele vielleicht auch als Essayistin aus Amerika kennen. Aber alle anderen Bücher sind eigentlich Lang-Essays. Und deswegen würde mich mal interessieren, diese Frage nach der Form. Dass es ja vielleicht oft auch so eine Art Begriff ist, der sich so herauskristallisiert, über den du ins Schreiben kommst, über den du ins Lesen kommst, und der dann, ne, wie so konzentrische Kreise sich auf dem Papier entfaltet. Wieso bist du dieser Form? Also was interessiert dich an dieser Form, die unglaublich viel kann, ne, und unglaublich viel tut? Das wäre Teil 1 der Frage. Und Teil 2 der Frage ist, wie kristallisiert sich auch diese Begriffe, die dann so Kreise ziehen, wie kristallisieren sie sich für dich heraus, dass es die jetzt weiter zu verfolgen gilt? Weißt du, wie ich meine?
Ja, also vielleicht fange ich bei den Begriffen an, ja. Weil das ist auch also informiert die Form auch. Mhm. Also es ist so, dass ich häufig eine Idee habe und dann feststelle, dass die Idee nicht gut ist. Und dass ich hinter der Frage, die ich habe, also die ich glaube, beantworten zu wollen, und von der es gut wäre, sie zu beantworten, eine andere Frage verbirgt, die ich mir nicht anschauen möchte und auf die ich eigentlich keine Lust habe. Und häufig stoße ich auf bestimmte blinde Flecken. Ich laufe gegen bestimmte Mauern in mir selbst, in meinem Leben. Und dann weiß ich, okay, also hier liegt das Eigentliche begraben. Und hier ist das, womit du dich auseinandersetzen musst. Und das ist auch dann schwer natürlich. Mhm. Und es ist meistens eine Auseinandersetzung, die auf die ich auch nicht so wahnsinnig Lust habe. Mhm. Und deswegen, zu Hause nüchtern und allein beschreiben, daher auch ungefähr so ein Jahr meines Lebens, weil das zumindest bei mir im Leben so lange dauert, bis ich, noch länger, manchmal häufig, bis sich bestimmte Sachen lösen, bis ich aufhöre, gegen bestimmte Mauern zu laufen, bis ich bestimmte Sachen auch auf eine, also wirklich verinnerlichte Weise verstanden habe, bis ich bestimmte Dinge in meinem Leben angucken kann, die ich mir vorher nicht angucken konnte oder wollte. Und und das sind dann die Begriffe, über die ich schreibe. Das sind die Fragen, über die ich schreibe. Und die Form eben daher, ich glaube, also für mich gibt es keine andere literarische Form, die so eine Nahbarkeit und so eine Miterfahrbarkeit schaffen kann. Mhm. In den Büchern, auch wenn ich immer ich schreibe, auch wenn ich viel von mir erzähle, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass die Lesenden beim Lesen sich selbst diese schwierigen Fragen stellen. Dass sie selbst sich fragen, wo sind die Mauern in meinem Leben, gegen die ich immer laufe? Was sind meine blinden Flecke? Welche Fragen möchte ich mir nicht beantworten? Was kann ich mir nicht angucken, obwohl ich weiß, dass es mir besser gehen würde, wenn ich es mir angucke? Und die Bücher sind der Versuch, den Lesenden die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Und was ich über mich schreibe, ist ein Beispiel dafür, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ein Beispiel unter vielen, wie man sich damit beschäftigen kann, wie das aussehen kann. Mhm. Und ich glaube, indem ich das vormache, sinkt die Hemmschwelle, sich selbst diese Fragen zu stellen.
Aber ist es nicht gleichzeitig auch eine eigene Hemmschwelle, solche intimen Themen auch auf Papier zu bringen und dann auch mit Menschen draußen zu teilen?
Ich höre das ja oft und werde das ja oft gefragt und ich empfinde es nicht so. Mhm. Also ich habe natürlich ein großes privates Leben, was nicht in den Büchern vorkommt was auch ein privates Leben ist, wie wir es alle haben, in seiner ganzen Schönheit und Banalität und so weiter. Und ich weiß aber, und das hat viel, glaube ich, mit auch so einer Coming-out-Erfahrung zu tun, viel mit dem Leben als schwuler Mann, dass ich wirklich daran glaube, dass es was Befreiendes ist, über Dinge zu sprechen, von denen wir glauben, dass man über sie nicht sprechen sollte. Mhm. Dass es Menschen helfen kann, wenn man sagen kann, hey, mir geht's genauso, ich bin auch so und so lebe ich mein Leben. Und ich glaube, ich glaube an diese Kraft, die das haben kann. Mhm. Und ich glaube daran, dass es so viele Dinge gibt, die uns alle angehen, Themen, die wir alle durchmachen, Fragen nach Zuhause, nach Trauer, Verlust, wie gehe ich mit dem Verlust von verliebten Menschen um, Fragen nach psychischen Krankheiten, nach wie Abhängigkeit. Und Menschen gehen damit immer allein durchs Leben. Und es gibt keine richtige Sprache, um darüber zu sprechen. Es gibt immer eine klinische Sprache, es gibt eine akademische Sprache, aber es gibt nicht wirklich eine gute, schöne, genaue, präzise Sprache für diese Erfahrung, weil wir nicht darüber sprechen. Und ich glaube, dass es uns so gut tut, wenn wir uns darüber austauschen, wenn wir darüber sprechen. Nicht nur, weil wir erfahren, dass wir damit nicht allein sind, sondern weil wir auch verstehen, das sind Dinge, die gehören zu mir, die gehören auch zu anderen Menschen. Das sind Dinge, die ich eventuell durcharbeiten muss, wie sie auch andere Menschen durcharbeiten müssen.
Und bevor wir jetzt zur dritten Quizfrage kommen, vielleicht noch, magst du erzählen, wie kommen diese Lektüren, diese Bücher mit in diese Texte hinein? Also ich glaube, du bist einfach ein großer, großer Leser. Bist du dann auch so ein Trüffelschwein, der irgendwie danach sucht, was passt da, ne? Oder sind es Empfehlungen? Greifst du einfach an den Bücherschrank und holst raus? Also wie ist diese Bewegung zwischen Schreiben, Lesen, so ineinander?
Eigentlich genau so, wie du es gesagt hast. Genau so. Nee, es gibt natürlich viele Bücher, ich kenne und ich weiß dann bei einem bestimmten Thema, Roland Barth oder Hannah Arendt, da muss ich jetzt mal nachgucken. Und dann, ich frage aber ganz viele Freundinnen und Freunde, was die lesen würden. Wenn man anfängt, Bücher zu lesen, stößt man immer auf andere Bücher, immer auf andere Autoren. Und das kann leicht zu so einem Schneeball-Ding werden, wenn man nicht irgendwann aufhört. Und gleichzeitig für mich ist es aber auch so was grundlegend Schönes, weil es natürlich eine Form des Dialoges ist, die also mir sehr viel bedeutet, aber auch, glaube ich, kulturell so wichtig ist. Und ich würde mich so unwohl fühlen, 2025, 2026 über Liebe als ein gemeinschaftliches, ein politisches Beziehungsgeschehen zu sprechen, ohne nicht die wirklich die jahrtausende lange Auseinandersetzung von sehr klugen, sehr beeindruckenden Menschen mit diesem Thema zu beachten und mich da reinzulesen.
Wir haben zwei Texte zur Auswahl, die zu dem Thema Verlusterfahrungen hinführen. Das kann entweder sein Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ich halte das mal in die Höhe und wedle mit dem rosa Fähnchen. Gabriele von Arnim ist Journalistin, war ganz lange in New York zum Beispiel, hat aber auch im Fernsehen gearbeitet und. Und hat relativ spät sozusagen dann dieses Buch geschrieben, im höheren Alter, sage ich mal, in dem sie ja die 10-jährige Pflege ihres Mannes beschreibt, der dann auch stirbt. Oder aber ist das ja fast schon ein Klassiker, kann man sagen, Joan Didion, das Jahr magischen Denkens. Wer kennt Joan Didion? Oh, Entschuldigung, Joan Didion, auch eine, ja.
Also das haben Menschen genickt.
Okay, nur nicht die Hand gestreckt. Eine amerikanische Journalistin, Essayistin, auch schon verstorben, die in das Jahr des magischen Denkens über den plötzlichen Tod ihres Mannes schreibt. Auch ihre Tochter ist schwer erkrankt. Also zwei Bücher, die über Krankheit nachdenken, die über Verlust nachdenken, die über Tod nachdenken. Und jetzt kommt das Zitat. Und wenn Sie für Joan Didion sind, schwenken Sie dieses bunte Fähnchen. Und Joan Didion, das möchte ich auch immer noch sagen, hat Antje Ravitsch-Trubel übersetzt. Leid, so stellt sich heraus, ist ein Ort, den von uns niemand kennt, solange wir nicht dort sind. Wir ahnen, wir wissen, jemand, der uns nah ist, könnte sterben, aber wir gucken nicht über den Rand der wenigen Tage oder Wochen hinaus, die diesem eingebildeten Tod folgen. Wir missverstehen sogar, was diese wenigen Tage oder Wochen bedeuten. Wir mögen damit rechnen, schockiert zu sein, sollte der Tod plötzlich eintreten. Aber wir rechnen nicht damit, dass dieser Schock uns auslöscht, Körper und Seele tilgt. Wir mögen damit rechnen, dass wir niedergeschmettert sind, untröstlich, verrückt angesichts des Verlusts. Aber wir rechnen nicht damit, dass wir wortwörtlich verrückt sind. Wer ist für Gabriele von Arnim? 3, 4, 5 Fähnchen. Ja, es gehen doch noch ein paar nach oben. Oder aber Joan Didion. Das wäre die Mehrheit. Was sagst du, Daniel?
Also, das ist Joan Didion.
Ja, okay. Ja.
Und genau, also ich höre Antjes Übersetzung zum ersten Mal und finde es sehr gut. Und
du liest einfach wahnsinnig viel im Original, ne? Auf Englisch.
Genau.
Ja.
Und und es ist natürlich ein irre beeindruckender Gedanke und ein irre beeindruckendes Zitat und ein irre beeindruckendes Buch und ein irre beeindruckender Abschnitt. Und es ist so schwer, für sowas Worte zu finden. Mhm. Und diese Idee, wir glauben, dass wir uns, es wird uns schlecht gehen, vielleicht werden wir verrückt sein, aber wir sind nicht darauf vorbereitet, dass wir tatsächlich verrückt sind, dass wir tatsächlich nicht wir selbst sind, wenn wir jemanden, den wir lieben, der uns wichtig ist, verlieren. Und ich kenne wenige AutorInnen, die sowas schreiben können. Es ist irre beeindruckend.
Ja, oder es ist auch einfach schwierig, ein Verlust und auch eine Pflege so in Worte zu fassen. Pflege ist jetzt vor allem auch bei Gabriele von Arnim, genau, mit der du, wenn ich es richtig weiß, auch befreundet bist, oder?
Bin ich und ich, und es ist ein fantastisches Buch und ich finde, es ist ein sehr vergleichbares Buch. Also das Leben ist ein vorübergehender Zustand, also sowohl von der intellektuellen Tiefe als auch von der Kraft der Sprache, der Fähigkeit, Dinge zum Ausdruck zu bringen, über die wir wenig sprechen, Dinge zum Ausdruck zu bringen, die wir vielleicht so manchmal denken, aber selbst schlecht in Worte fassen können. Und ich finde Gabriele eine so fantastische Autorin und ich kann nur empfehlen, also dieses Buch und auch die alle anderen von ihr zu lesen.
Sie sehen schon, Sie müssen ganz viele Bücher einfach kaufen. Sie merken das schon. Aber beide Bücher führen natürlich zu dem Buch von dir, Die Zeit der Verluste aus dem Jahr 2023, das uns nach Venedig erstmal katapultiert. Die Zeit, in der du das schreibst, spielt in Venedig und gleichzeitig hast du deinen Vater verloren, denkst darüber nach, wie das ist, den Vater zu verlieren. Aber eben auch generell über Verluste. Ne? Also Verlust ist ja auch ein großes Wort. Also nicht nur Menschen zu verlieren, Dinge zu verlieren im Kleinen, sondern tatsächlich auch Dinge oder Lebensabschnitte hinter sich zu lassen zum Beispiel. Solche Dinge, all das spielt hier eine Rolle. Aber vielleicht magst du uns erst noch kurz erzählen, was hat dich hier nach Venedig geführt? Weil ich finde, darin kommt einiges zusammen. Das eine ist, dass du auf Friedhöfe gehst in Venedig und das andere ist aber auch, dass Kunst, die ja generell auch eine wichtige Rolle für dich spielt, auch in diesem Buch eine Rolle spielt oder in Venedig eine Rolle spielt. Vielleicht magst du zu Venedig und der Kunst und Todesbeschränkung was erzählen. Und eine kleine Frage. Also ich habe jetzt drei Fragen in eine.
Die Antwort darf drei Sätze lang sein.
Die Zeit ist schon so vorangeschritten, deswegen versuche ich Fragen zu sagen.
Also ich glaube, dass Trauer einer dieser Dinge ist, die einen tatsächlich verrückt machen. Und ich habe die Zeit nach dem Tod meines Vaters als eine Zeit empfunden, in der ich wirklich nicht mehr ich selbst war. Und eine Zeit, in der ich auch mit Menschen nicht darüber reden konnte, dass ich nicht mehr ich selbst war. Ich habe das Gefühl gehabt, lange Zeit, vielleicht so ein Jahr, anderthalb Jahre, so gelähmt durch die Welt zu gehen, und nur ein bestimmtes Spektrum von Gefühlen und Erfahrungen machen zu können, überhaupt akzeptieren zu können. Und das wollte ich einfangen in dem Buch. Und ich wollte den Lesenden mit dem Buch auch das zu verstehen geben, dass das gehört auch zum Leben. Und wenn man sich so fühlt, dann hat das auch eine Berechtigung und sie sind ihr seid nicht allein damit, weil es gibt Menschen, die sich ähnlich fühlen werden, gefühlt haben, auch wenn sie nicht drüber sprechen und sprechen können. Und Venedig ist natürlich der Ort, wo, der immer mit Trauer verbunden ist. Also, das ist die Stadt, in die seit dem 19. Jahrhundert Touristinnen und Touristen fahren, um sie noch ein letztes Mal zu sehen, bevor sie untergeht. Und es gibt alle möglichen Bücher von Der Tod in Venedig angefangen bis hin zu diesem ziemlich genialen Horrorfilm Wenn die Gondeln Trauer tragen. Und mit Donald Sutherland, sehr gut. Und und ich wusste, dass ich das Buch an einem Tag spielen sollte. Und weil ich den Eindruck hatte, der Tag, das ist die Zeiteinheit von Trauer. Und man muss nur den Tag schaffen, mehr nicht. Und das, also das reicht schon mal. Und gleichzeitig muss man aber auch nur diesen Tag schaffen. Also es hat was sehr Tröstendes, aber auch was sehr Trauriges eben, dass dieser, also man hat kein Gefühl von Zeit, wenn man trauert. Und die Zeiteinheit, die einem bleibt, ist der Tag, durch den man kommen muss, den man überleben muss. Und ich hatte lange überlegt, wo ich diesen Tag ansetzen kann. Und ich hatte schon so verschiedene Notizen gemacht und verschiedene Outlines gemacht für verschiedene Orte und mir Tage angeguckt, wie ich sie hatte. Und es hat nicht geklappt. Und dann war ich eher aus so einem Zufall in Venedig, weil ich hatte so ein Stipendium und ein Teil des Stipendiums war, dass ich im Centro Tedesco in Venedig sein durfte. Genau, und ich dachte, du kannst das nicht in Venedig ansetzen, ne? wegen Thomas Mann und Donald Sutherland und Und auch, weil ich diese ganze Ästhetisierung von Trauer, diese Ästhetik der Dekadenz, die häufig dahinter so einer Ästhetisierung steht, weil ich diese Ästhetik nicht mag, weil ich glaube, weil ich sie immer unehrlich finde und weil ich immer einen Eindruck habe, dass das kann man nur, man kann diese Dinge nur ästhetisieren, wenn man sicher im Warmen sitzt und es einem ganz gut geht, dann kann man diesen Untergang, der da draußen stattfindet, auch schön finden. Mhm. Und dann war ich aber da und das hat sich so aufgedrängt. Mhm. Und was ich da eben auch gefunden hat und habe, was man häufig vergisst, ist, wie Menschen in Venedig, die natürlich auch von diesem, mit einer Idee von drohendem Untergang leben. Mhm. Und nicht zuletzt, weil bis vor 2 Jahren, bis vor 3 Jahren es immer wieder extreme Hochwasser gegeben hat im Winter, die häufig so zerstörerisch waren, dass sie das Leben dort ganz massiv bedroht haben. Dass diese Menschen eben auch eine Fähigkeit entwickelt haben, mit Trauer umzugehen, mit Verlusten umzugehen. Mhm. Und das war für mich das Inspirierende in Venedig. Also diese Fähigkeit, trotzdem ein schönes Leben sich zu machen, trotzdem gut zu essen, trotzdem andere Leute zu suchen, trotzdem sich großer, unfassbar tolle Kunst auszusetzen und da immer wieder hinzugehen. Und ich finde, das ist etwas, was ich mitnehmen wollte für mein Leben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir angesichts der heutigen Weltlage nie genug mitnehmen können. Wir denken häufig, dass es nicht okay ist, wenn wir uns gut fühlen. Wir denken häufig, dass es nicht okay ist, wenn wir Momente von Genuss, Liebe, von Erstaunen und so weiter haben. Aber das sind die Momente, an denen wir uns gerade festhalten müssen, wenn wir mit großen Verlusten, wenn wir mit einer Lage der Welt wie der derzeitigen konfrontiert sind.
Wenn das kein gutes Schlusswort ist, oder Daniel? Das ist mein Gefühl. Also ich habe hier noch 1000 Fragen auf dem Zettel, wie man sieht. Aber ich glaube, das rundet sich schön. Quiz. Was wir vielleicht, wenn Sie wollen, noch machen könnten, wäre eine allerletzte Quizfrage, ohne dass wir darüber sprechen. Sollen wir noch ein letztes Mal quizzen? Und dann können wir doch gut nach Hause gehen und Sie kramen dann zu Hause einfach auch nochmal die alten Quizspiele aus dem Schrank, weil es einfach immer so Spaß macht zu quizzen. Also pass auf, passen Sie auf. Kann das nun sein, entweder von Susan Sontag, wir hatten es von ihr, über die du eine Biografie geschrieben hast, über die ich auch noch total gerne mit dir gesprochen, aber nun gut, geschrieben hast, aus ihrem Essay Against Interpretation, gegen Interpretation, rosa Fähnchen. Oder aber, ist das von Rilke, Brief an einen jungen Dichter. Okay.
Das hätte Sontag nicht gut gefunden. Nein. Diese Gegenüberstellung.
Ja. Das macht nichts. Okay, es ist ganz kurz. Wirkliche Kunst hat die Eigenschaft, uns nervös zu machen. Wer ist für Susan Sontag?
Es werden immer
10 mehr. Stimmen, würde ich uns sagen.
Stefanie, was denkst du? Susan Sontag oder Rilke?
Oder Rilke, das ist das bunte Fähnchen. Ja, ich würde
eher Sontag, ne?
Ja, mehr Sontag, würde ich auch sagen. Was sagst du?
Ich finde es massiv unfair, so ein kurzes Zitat zu bekommen. Ich würde sagen Sontag, aber ich liege ich auch völlig falsch, weil ich hätte gern 1-2 Sätze mehr oder weniger. Liege ich falsch? Ja?
Nein. Okay. 4 von 4 Punkten, Daniel. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und dazu mal einen lauten Applaus. Danke. Alles richtig. Und wer hatte denn noch 4 Punkte im Publikum? Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Toll. Ja, also wie gesagt, viele Fragen offen, aber das ist ja das Tolle, dass man einfach in deinen Lesekosmos so hineinspringen kann, in deine Bücher so hineinspringen kann und dann öffnet sich ein ganzes Panorama von 1000 Fragen, Anknüpfungen und Gedanken. Insofern danke dir, dass du den Quizfragen getrotzt hast. Herzlichen Glückwunsch zu 4 bestandenen Quizfragen und nochmal einen herzlichen Applaus und Dankeschön, Daniel Strauch.
Danke dir, danke fürs Gespräch. Danke.
Kapriolen. Kapriolen.